Rollenspielen, sich vorzustellen, wie wäre das, wenn hier noch eine Person dabei wäre? Wie wäre das irgendwie, wenn das jemand anders wäre, ne?
Ja, stimmt.
Ist dir das unangenehm?
Ja, ich will auf keinen Fall tiefer rein.
Aber möchtest du, dass ich das rausschneide oder ist das okay?
Hard borderline.
Carmen und Stan sind Vanilla Only.
Hallo lieber Stan, willkommen zur Stunde Ehetherapie mit Carmen und Stan. Fühlst du dich bereit?
Ja, natürlich. Ich fühle mich wunderbar. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörende da draußen. Es ist der erste Advent. Was für ein wohliges, schönes, weihnachtliches Gefühl. Carmen, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Ich bin ja der Grinch. Entsprechend ja. Bin ich jetzt...
Aber noch hält sich ja in Grenzen. Nee, geht noch.
Ich würde sagen... Meine Kurve geht nach oben. Ich hate nicht mehr ganz so krass wie früher.
Woran liegt's?
Ja, es liegt bestimmt an den zwei süßen Kindern, die sich natürlich mega freuen, dass wieder ein Wichtel eingezogen ist, die heute früh aufgesprungen sind, um den Adventskranz anzuzünden, beziehungsweise eine Kerze auf dem Kranz ja. Und ihr Säckchen aufgemacht haben. Drum, selbst ich muss da ein bisschen Weihnachtsvorfreude empfinden, auch wenn ich schon seit über einem Monat mit Kinderweihnachtsliedern penetriert werde. Was natürlich tough ist.
Ja, genau. Das ist nicht das Einzige, mit dem du penetriert wirst. Und damit
ja, habe ich wieder eine schöne Überleitung gewonnen.
Eine wunderbare Überleitung. Nee, aber ich wollte noch kurz sagen, tatsächlich wegen dem Weihnachtswichtel. Ich nehme mal an, unsere Kinder werden ja diese Podcast-Folge noch nicht hören. Deswegen können wir hier ganz offen mal darüber sprechen, weil ja auch viele andere Eltern hier zuhören.
Ja.
Also dieser Weihnachtswichtelbrauch, ich weiß nicht, falls ihr das nicht kennt, es zieht ein Wichtel ein und dann macht der Schabernack über den ganzen Dezember. Also man baut irgendwie so eine Wichteltür an und dann gibt's da so kleine Wichtelaccessoires und was der nicht alles anstellt, der macht so kleine Streiche und dann hat er aber auch mal hier und da Geschenke und so und kommuniziert mit Briefen mit den Kindern und so und die Kinder lieben das. Wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Die finden das, das ist für die, die freuen sich das ganze Jahr darauf tatsächlich, dass Mette, unser Weihnachtswichtel, wieder einzieht.
Also es wurden auch im Juli Briefe an Mette geschrieben,
dass sie
in
bitte
der Hoffnung,
unbedingt,
dass sie wiederkommt.
Dass also, sie wiederkommt, weil ja. wir hatten ursprünglich mal gesagt, man kann das nicht bestimmen, welcher Wichtel kommt. Ne, dass die Wichtel das selber aussuchen. Ich muss aber ehrlich sagen, jetzt, als wir sind beide Vollzeit berufstätig, haben einen Podcast jetzt wieder nebenbei. Ey, mir macht das so Anxiety, dieser Dezember, mit Adventskalender, Wichtel, Nikolaus, Geschenke für die ganze Familie besorgen. Also nicht nur Geschenke für dann, dass du die Eltern beschenkst, sondern auch noch, die Eltern beschenken ja unsere Kinder und die Geschenke besorgen wir auch, weil wir halt präventiv lieber alles selber besorgen, damit die Kinder keinen Scheiß bekommen. Es ist so viel Arbeit. Der Dezember ist so ein anstrengender Elternmonat, finde ich.
Wie absurd, dass du Anxieties bekommst, weil wir in so einer krassen Konsumgesellschaft
ja,
leben,
das
dass man im Dezember einfach so viel konsumieren muss, noch mehr, als wir eh schon konsumieren. Es ist wirklich traurig.
Da hast du völlig recht.
Ich würde an deiner Stelle versuchen, diese Anxiety einmal wegzublenden und das ist natürlich auch hochgradig psychologischer Rat, den ich hier gebe.
Super.
Blende deine Anxiety einfach aus.
Du hast Depressionen, sei doch mal besser
genau.
drauf.
Genau, jetzt mach doch einfach mal. Ja. Hab doch einfach keine Angst. Ja. Nee, aber versuch dich doch da nicht so reinziehen zu lassen in diesen Strudel der, ja, der Anxieties.
Ich probier's.
Ja, versuch das Schöne zu sehen. Und das Witzige ist, ich meine, klar, dieser Wichtel sind auch ein paar Sachen bei Temu bestellt worden, was jetzt bestimmt auch nicht Best Practice ist. Aber am Ende ist ja das nicht, dass sie jetzt irgendwie ein großes Geschenk kriegen oder so, dass sie feiern, sondern sie feiern ja die Fantasie, die dahinter liegt.
Absolut.
Und die Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist ja total schön.
Aber deswegen mache ich das auch. Ich finde, das ist total toll. Wirklich, das ist ja der Zauber von Weihnachten, ist in den Kinderaugen zu sehen. Ich finde es auch toll bei unserem Sohn, der ja jetzt schon ein Schulkind ist. Und sicherlich kommt jetzt irgendwann der Moment, wo klar wird, dass diese Geschichten unter Umständen nicht real sind, ne, vom Weihnachtsmann und Christkind und so weiter. Aber du siehst in seinen Augen, dass er noch nicht bereit ist, das die Realität zu akzeptieren. Er will das glauben, weil er Spaß daran hat. Und das finde ich wunderschön. Und
total.
Das ist für mich, das habe ich, glaube ich, damals im Babysteps-Podcast auch schon mal gesagt. Geil, ne? So ein Podcast, der 4 Jahre alt ist, zitiere ich jetzt einfach mal. Wisst ihr noch, als ich das gesagt habe, dass Weihnachten für mich jetzt wieder ein tolles Fest ist, wo wir eigene Kinder haben.
Ja, es ist schon ein Gamechanger, wenn da Kinder dabei sind.
Als von dem Moment an, wo du 20 wirst, ist doch erstmal so eine Phase, wo 10 Jahre lang Weihnachten irgendwie so auch irgendwie passiert, aber es ist doch nicht mehr geil, oder? Also
nee.
So habe ich das erlebt. So du kommst halt nach Hause wie früher, dann wirst du bekocht und die Mama wäscht die Wäsche.
Ist jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, ist auch schön.
Aber es hat natürlich einen anderen Spin als mit Kindern.
Ja. Ich finde diesen Podcast-Anfang ganz toll, denn ich wollte kurz erzählen, ich habe ob der Recherche bezüglich der Audioqualität in alte Baby-Steps-Folgen reingehört, in einige. Und ich muss uns ein Kompliment machen, wir haben das damals schon gar nicht schlecht gemacht. Wir hatten echt so eine Unbeschwertheit bei der Sache und haben einfach drauf losgequatscht. Und ich habe tatsächlich dann darüber nachgedacht, ob wir das überhaupt in der Form noch können, weil es ist schon so, dass sich irgendwie alles ein bisschen limitierter anfühlt. Ist das das richtige Wort?
Dass ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir die letzten 4 Jahre halt auch nicht so viel miteinander gesprochen haben.
Ja,
und jetzt
ungewohnt.
Sind wir hier ja. Und müssen wieder echt eine Stunde miteinander reden. Das ist halt
ich jetzt
auch
schon
nicht
keinen
einfach.
Bock mehr.
Ja, geht mir auch so.
Ja.
Gehst mir eigentlich jetzt schon wieder voll auf den Sack.
So ist es.
Ja.
Was ich aber vergessen habe in der letzten Folge zu machen, wir haben ja in der letzten Folge die allererste Folge Vanilla Only released. Ne? Das ist hier die zweite Folge Vanilla Only. Ich habe aber gar nicht erwähnt, welche tollen Leute uns geholfen haben, dieses neue Format auch auf die Beine zu stellen. Das möchte ich hier unbedingt noch nachholen. Erstmal Jan van Weide. Lieber Jan, falls du hier zuhörst. Ich weiß ja, dass du möglicherweise sogar tatsächlich den Podcast hörst. Jan ist ja nicht mehr unsere Intro-Stimme. Wir haben ihn viele Jahre im Baby-Steps-Podcast als unsere Intro-Stimme geliebt, gefeiert und auch zweimal als Gast gehabt. Und jetzt ist er einfach ersetzt worden von uns. Das ist hart, aber wir haben halt einfach zu viele Freunde, die einfach ultra geile Stimmen haben. Und da müssen wir natürlich irgendwie auch mal ein bisschen Abwechslung schaffen. Deswegen ist unsere neue Intro-Stimme mein sehr, sehr guter Freund, Louis Thiele. Vielen Dank, Louis. Deine Stimme ist ein Orgasmus in Audioform. Das
ja,
muss man wirklich sagen.
Denke ich mir jedes Mal, wenn ich den Louis höre. Es ist,
so.
Ist einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn er die ganzen Kids-Sachen einspricht. Was ist das?
Ja, genau. Ja, die Station Voice von diversen Fernsehsendern. Ja,
ja.
Stimmt. Ja. Genau, und natürlich auch, dass das Intro so gut klingt, liegt nicht daran, dass ich im Musikschnitt gut geworden bin, sondern das hat unser lieber Freund Stefan Kratz von den Kratz Studios Berlin gemacht mit seiner Truppe. Und auch da vielen, vielen Dank, das ist fantastisch geworden. So, haben wir das auch geschafft. Credit where credit is due. Wir machen das ja hier als Hobbyprojekt, von daher sind das natürlich Leute, die das einfach für uns auch als Gefallen machen.
Schön.
Liebe Carmen, heute ist das Thema eins, wo wir uns überhaupt nicht abgesprochen haben, so wie es Tradition ist. Wir sind also wie immer total unvorbereitet.
Super vorbereitet.
Es ist aber, glaube ich, wirklich spannend, weil ich bin ziemlich sicher, dass wir zu der Fragestellung von heute beide unterschiedliche Antworten haben.
Auch das würde ja Sinn ergeben, beziehungsweise wäre nichts Neues.
Richtig. Denn die Frage ist, wie hat das angefangen? Wie haben wir unsere Beziehung geöffnet? Und die sich daraus ergebende Frage ist, wie öffnet man eine Beziehung? Also kann man von unserem Weg irgendwas ableiten? Wir haben nämlich ganz viele Fragen bekommen und Feedback bekommen, die ich auch haben mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, nämlich, dass unsere Leute geschrieben haben, hey, ich wäre da schon offen für, aber wie sage ich es denn meinem Partner? Wie spreche ich das denn an?
Hm.
Weil klar, wenn wir beide jetzt monogam sind und seit Ewigkeiten irgendwie in der Beziehung und ich habe vielleicht so ein paar Fantasien und Gedanken, und teil dir mit, hey, hättest du Lust, die Beziehung zu öffnen? Das kann ja natürlich auch verletzend sein, ne? Weil wenn der andere...
Das kann ja im Zweifel zu einem Break-up führen, wenn es ganz blöd läuft.
Richtig, das ist kritisch, ein super kritischer Moment.
Ja.
Und entsprechend habe ich da lange drüber nachgedacht, was macht man denn, um das Thema anzubringen? Das können wir einmal mitnehmen und dann aber natürlich auch einmal herleiten, wie ist es denn bei uns dazu gekommen?
Ich habe das ja jahrelang strategisch vorbereitet und so tröpfchenweise eingefaced.
Warum?
Na, damit ich da eben einen guten Ramp-up für habe, um dann die Bombe platzen zu lassen und dann mal Klartext mit dir sprechen kann. Nein,
das
natürlich
nicht.
Überhaupt nicht.
Stimmt da. Nicht.
Nein, ich würde sagen, also soll ich das jetzt einfach so aus dem Bauch heraus beantworten?
Versuch mal nachzudenken und versuch mal, also ich habe ein paar Eskalationsstufen identifiziert und ich glaube, das ist
okay.
Auch der natürliche Progress ist, es ist ja oft nicht ein
der
Ereignis.
Eine.
Es ist ja. Ja oft nicht so, dass irgendwas passiert, sondern es ist ja über, ja, ich würde so weit gehen zu sagen, bei uns Jahre etwas, was in irgendeiner Form als eine Inception anfängt und dann immer weiter irgendwie so in den Köpfen Form annimmt. Aber wo sind diese neuralgischen Punkte? Hast du da Erinnerungen? Weil ich weiß ein paar Sachen, die ich glaube, die entscheidend waren.
Ja, ich glaube, ich war eher immer schon so ein bisschen Hippie by heart. Darum war da
ja.
Vielleicht für mich der Step nicht so weit. Aber natürlich ist dieses Konstrukt, Ehe, Kinder, Haushalt zusammen, Financials zusammen. Wir sind so eng miteinander verflochten. Ich weiß natürlich und habe die Sicherheit, dass du nicht einfach gehst für irgendeinen Fling, weil ich auch weiß, wie du tickst und dass du irgendwo, natürlich, du bist der Romantiker in der Beziehung und lässt dich, glaube ich, auch vielleicht sogar noch mal eher von jemandem catchen als ich. Ich glaube, ich bin da noch viel rationaler.
Ja, definitiv.
Aber am Ende des Tages bist du auch ein rationaler Mensch. Also ich weiß, du lässt dich, du gehst Sachen gerne mit, weil es dir Spaß macht, die Romantik und die Vorstellung mitzugehen. Aber du bist super smart, du weißt genau, was du an mir hast. Geil, richtig, dass ich das jetzt so sage, aber...
Es stimmt, ja.
Und ich würde behaupten, für das, dass du mich verlässt, müsste schon irgendwie was Krasses passieren. Und dann denke ich mir, boah, wenn du diese Person triffst, dann ist es vielleicht echt einfach meant to be. Und dann will ich auch, dass du happy bist. Und dann ist es vielleicht the one, keine Ahnung. Ich glaube gar nicht, dass es sowas gibt. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, es müsste extrem viel passieren. Und wenn dieses Extrem tatsächlich eintritt, ist es vielleicht dann auch okay.
Und es ist die Frage, ob das nicht auch eingetreten wäre, wenn man in einer ganz normalen monogamen Beziehung lebt. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge so ein bisschen gesprochen, dass sich verlieben ist ja nicht exklusiv möglich, wenn man in einer offenen Beziehung lebt. Es ist so ein bisschen die Frage, ob man das Risiko, dass das passiert, stärker in sein Leben einlädt. Das ist halt einfach, dass du Leuten näher kommst, als du üblicherweise würdest, wenn du monogam bist. Ich weiß es nicht genau. Empfinde ich ehrlicherweise nicht so, weil wenn ich an die Momente zurückdenke, wo ich mal, während wir schon zusammen waren, irgendwie so ein Verknalltheitsgefühl hatte, das hat bei mir immer weniger mit was Sexuellem zu tun, sondern mit einer großen Begeisterung, ja, dass die Person irgendwie sehr faszinierend ist. Und das erlebe ich genauso, ohne dass ich mit der Sex habe, weswegen ich sagen würde, es kann so oder so passieren.
Und weißt du was? Das finde ich sogar voll geil. Wie cool oder wie traurig wär's, wenn du nur, weil du verheiratet bist und zusammen bist mit jemandem, dich von niemandem mehr begeistern lassen könntest oder dich oder das in deinem Kopf ausblenden würdest, dass es einfach Menschen gibt, die irgendwie was Cooles in dein Leben tragen. Ich finde das eigentlich voll geil, das auch so ein bisschen zu zelebrieren. Heißt ja nicht, dass man jetzt gleich fremdgehen muss oder die Beziehung auflösen muss, aber natürlich gibt es extrem viele spannende Menschen, die coole neue Aspekte in das eigene Leben bringen. Und wäre doch voll traurig, das einfach so auszuschließen.
Und ich glaube, genau da hat es bei uns irgendwie angefangen, nämlich bei dem Teilen, beim Austauschen darüber, wenn wir solche Leute irgendwo kennengelernt haben. Weil ich glaube schon, dass wir relativ früh uns gesagt haben, wenn wir jemanden attraktiv
fanden.
Toll
fanden oder attraktiv fanden, ja natürlich, ja.
Genau, und das heißt, darüber ist erstmal irgendwie so ein Gespräch normalisiert worden,
ja,
wo wir uns offen sagen, wenn wir andere Menschen attraktiv finden.
Weißt du, was dazu ein interessanter Aspekt ist, der mir total oft auffällt bei mir? Ich mag einfach schöne Sachen. Ich stehe auf Design, ich mag Sachen, die gut aussehen, ich mag Fashion, ich mag Beauty. Und ich glaube, wir arbeiten beide in einer Branche, wo du natürlich auch menschliche Schönheit so ein bisschen betrachtest als... Wir sind ja, kommen ja beide aus einem Marketing-Medien-Umfeld als irgendwas, was man gut vermarkten kann. Zum Beispiel, du machst eine Werbekampagne und natürlich suchst du jemanden, der gut aussieht. Ich suche irgendjemanden, Corporate Influencer, natürlich nehme ich eine smarte Person, aber natürlich auch irgendwie jemand, der eine Attitude hat, die man nach außen trägt. Und dieses Schönheit anzuerkennen und auch zu kommunizieren, ich sag auch voll oft Leuten so, hey, das sieht cool aus, was du anhast, oder ich mag deinen Haarschnitt, oder das fällt mir total oft auch bei KollegInnen auf, dass ich Menschen Komplimente mache, wenn ich was schön finde. Und ich meine damit einfach nur, dass ich es ästhetisch ansprechend finde. Und habe damit überhaupt keine anderen Hintergedanken oder irgendwas. Aber ich glaube, dadurch sprechen wir beide auch sehr einfach drüber und sehr ohne Vorbehalt, wenn wir irgendjemanden gut aussehen finden oder wenn wir irgendwas an jemanden speziell oder spannend finden, weil wir, glaube ich, beide dafür so ein bisschen ein Auge und ein Ding für haben.
Ja, das glaube ich auch. Und dann gibt es tatsächlich einen Einfluss von außen und davon kann es ja viele verschiedene geben, aber das war meiner Meinung nach in unserem Freundeskreis quintessentiell. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich kann mich gut erinnern, das ist schon ein paar Jahre her, als Friedemann Kariks Buch »Wie wir heute lieben« hieß es so?
Oh ja, das ist krass, durch den Freundeskreis
als
gegangen.
Als das rauskam,
stimmt,
das war so etwas, was unheimlich viele Diskussionen am Restauranttisch ausgelöst hat, wo wir ganz viel auf, also ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ich weiß, dass es bei jeder Person in unserem Freundeskreis auf dem Nachttisch sozusagen lag, besonders bei den Frauen tatsächlich, witzigerweise.
Ja, true.
Und dadurch wurden solche Gespräche dann geführt über, hey, ist eigentlich das Konzept, was wir hier alle leben, so, ist das eigentlich nachhaltig? Kann das eigentlich gehen? Gibt's das?
Das ist witzig, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir alle so zu Beginn der 30er oder schon ein bisschen älter auch ein Teil des Freundeskreises. Ja. Und es war wirklich das erste Mal, wo so öffentlich hinterfragt wurde, ist unser Konzept überhaupt noch zeitgemäß? Da gibt's ja noch was anderes. Lass doch mal drüber sprechen. Funny, dass dir das eingefallen ist. Das hätte ich wieder total vergessen. Und das war, glaube ich, wirklich ein kleiner Aufschrei.
Ich glaube, das Buch war sehr populär. Ich habe mir jetzt nicht vorher die Verkaufszahlen
angeguckt. Wie immer, aber wir nie irgendwas recherchieren.
Manchmal schon, hätte ich jetzt auch machen können, habe ich aber nicht dran gedacht. Aber ich glaube, das wird schon ein Bestseller gewesen sein. Ich habe den danach auch oft immer mal wieder, wenn ich irgendwo anders Gespräche hatte, das ist mir das Buch immer mal begegnet in dem Jahr, wo das damals rausgekommen ist. Also das war schon sehr populär. Und das würde mich so ein bisschen führen zu, also ich bin noch nicht fertig mit dem, Wie ist es bei uns entstanden? Da würde ich gleich gerne nochmal anschließen. Aber meine allererste Antwort auf das Thema, wie spreche ich denn mit meinem Partner darüber, wenn das gegebenenfalls etwas ist, was mich interessiert, ohne ihn oder sie zu verletzen, vielleicht ist das unser Podcast zum Beispiel. Also dieses Buch hat mich so ein bisschen zum Überlegen gebracht, was sind denn externe Einflüsse, die vielleicht so non-invasiv sind, im Sinne von, ihr kocht zusammen und dann lasst ihr halt mal Vanilla Only laufen und dabei dreht man sich um und sagt, hast du auch schon mal über sowas nachgedacht?
Ist das eine verkappte Promotion-Form, die du hier gerade für unseren Podcast betreibst? Ich finde, das ist schon ein bisschen offensiv, wenn dann plötzlich so ein Open-Relationship-Podcast läuft.
Hey, du kannst ja ganz klar, du kannst ja sagen, hey, die Carmen und Stan, ich habe die immer gehört, die haben mal über Babys gesprochen, über Erziehung, die haben jetzt irgendwie so ein neues Format. Sollen wir da mal reinhören?
Ja.
So ganz unschuldig sein.
Aber dass dieses Thema so im Freundeskreis die Kurve macht, das hilft natürlich total. Also das wird man natürlich schwer herstellen können, einfach so. Aber diese Outside-View, hey, so machen das andere, wäre das was für uns, könnte er schon so ein bisschen helfen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja etwas, wäre das jetzt diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, so beim Kochen, ne? Du machst den Podcast an, der läuft jetzt einfach mal und da werden so ein paar progressive Ideen reingeschmissen und du nimmst das, so wie du auch über andere Sachen ja diskutieren würdest, wenn du gemeinsam einen Podcast hörst. Aussagen.
Erstmal ranten.
So. Und das fühlt sich aber etwas weniger übergriffig an, als zu sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen, wie sieht's bei dir aus?
Weil, ja,
wie gesagt, das ist ja so ein bisschen dieses Ding, du kannst Dinge nicht wieder nicht wissen. Weißt du, was ich meine?
Yeah.
Also, you can't unknow things. Wenn der Partner einmal gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, mit anderen Menschen zu schlafen, on the side, dann ist das eine harte Zäsur in der Beziehung und kann halt, ja, voll,
really,
total.
Aber,
wenn dir das wichtig
ist
und wenn du dich noch gar nicht damit beschäftigt hast und wenn das bedeutet ja erstmal, oh Gott, liebt er mich nicht mehr oder sie? Ist das ein,
okay,
oder
aber
bin
doch,
ich nicht gut genug? Bin
sag
ich nicht gut
mir
im
doch
Bett?
Mal einen Mann, ich hatte noch nie eine Beziehung in meinem kompletten Leben, wo der Typ nicht irgendwie meine Girlfriends hot fand und wo dieser Gedanke nie aufkam. Das braucht mir doch keiner erzählen, dass jemand sich nach, wie gesagt, klammern wir mal das erste Beziehungsjahr aus, wo man irgendwie komplett verrückt nacheinander ist, dass danach niemand solche Ideen oder Fantasien hat. Sorry, das kaufe ich einfach niemandem ab.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber es kann ja trotzdem etwas, also wenn jemand unsicher ist zum Beispiel und dadurch sich angegriffen fühlt, weil er das Gefühl hat, okay, der Partner will mir damit was sagen, nämlich dass ich offensichtlich an manchen Stellen nicht ausreichend bin. Das
aber
kann
es geht
ja sehr
nicht
verletzend
um,
sein.
Ja, aber es geht ja nicht um ausreichend sein. Also ich würde mich an vielen Stellen auch als sehr unsicheren Menschen beschreiben. Also erstmal ist das
nicht
jeder.
Das ist, glaube ich, etwas, was du oft mir gegenüber auch sagst, aber was Leute, die dich kennen, so überhaupt nicht sehen würden. Ich glaube, Leute wären sehr überrascht, wenn du das sagen würdest, weil du, glaube ich, schon sehr gefestigt wirkst nach außen.
Ja, gut. Aber nach außen wirken und innerlich sein sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ist richtig.
Heißt aber nicht, dass ich mich nach außen verstelle. Das mache ich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum Leute das von mir denken. Keine Ahnung. Aber da wollte ich gar nicht hin, sondern ich wollte eigentlich sagen, wenn mir ein Partner sagt, er hat nochmal das Verlangen nach jemand anderem, würde ich das, glaube ich, gar nicht unbedingt auf mich beziehen, sondern diesen Newness-Faktor oder das erste Mal und jemanden neu kennenlernen und diese Aufregung, die kann man natürlich nach 5 Jahren Beziehung nicht mehr herstellen. Da kann ich keine Ahnung, was für eine Akrobatik vorturnen, tanzen, whatever. Das ist nicht möglich.
Eine Hörerin hat in einer Nachricht an uns geschrieben, da haben die haben auch ein offenes Konzept und sie hat das beschrieben als das fremde Hautgefühl. Das Gefühl, fremde Haut zu berühren, zu riechen, zu schmecken, dass das etwas ist, was du halt einfach diesen Kick, den du dadurch bekommst, der geht natürlich in jeder noch so liebenden Beziehung irgendwann verloren.
Das heißt, wir sind krasse Hedonisten, die nach dem nächsten Dopaminkick suchen?
Ja, da dann, ich glaube, da ist schon was dran. Also in meinem männlichen Freundeskreis bin ich ja auch wie so eine Art, so die, also wir treffen uns auf ein Bier im Wirtshaus und dann wird halt erstmal gecheckt, was hat Stan für neue Date-Stories. Das ist dann wirklich erstmal das Wichtigste, da muss alles erzählt werden, irgendwie, weil natürlich in den Geschichten andere so ein bisschen mitschwimmen sozusagen. Ja, das ist eine Fantasie wie eine Fiktion. Die natürlich toll ist zu hören und die Spaß macht. Und entsprechend würde ich schon sagen, manchmal habe ich das Gefühl, wie sage ich das am besten, das darf man sich eigentlich gar nicht gönnen, weil wir nehmen schon alles mit gerade so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, weißt du, welches Feedback ich letztens bekommen habe? Und ich finde das sehr interessant mit dem Gönnen.
Ja.
Ich glaube, ich habe manchmal selber das Gefühl, dass ich mir das nicht gönnen darf.
Ja.
Also, dass ich mich dann irgendwie schnell auch verabschiede, schnell anziehe, schnell gehe, schnell den Cut mache und dann in meinem Kopf auch wieder voll so in unserer Welt bin und bei der Familie bin und mir denke so, okay, darf ich, wohl ich mir das natürlich gönnen darf, weil das hier so besprochen ist, aber trotz allem habe ich in meinem Kopf manchmal das Gefühl, darf ich das wirklich machen?
Ja.
Weiß auch nicht warum.
Ja, crazy.
Randnotiz.
Ja, finde ich spannend. Nochmal darauf zurückkommend, wie die Eskalationsstufen bei uns waren. Ich habe also
Stufe 1, Buch.
Stufe 1, wir haben ein offenes Miteinander, andere Menschen attraktiv zu finden. Stufe 2, ein externer Input wird diskutiert, in diesem Fall eben ein Buch. Und Stufe 3, und da wird es jetzt, glaube ich, konkret, ist, dass wir das zum Anlass genommen haben, gemeinsame Fantasien zu exploren. Und da gehen wir in den Bereich von unserem Sexleben mit Rollenspielen, sich vorzustellen, wie wäre das, wenn hier noch eine Person dabei wäre? Wie wäre das irgendwie, wenn das jemand anders wäre, ne?
Ja, stimmt.
Ist dir das unangenehm?
Ja, ich will da auf keinen Fall tiefer rein.
Aber möchtest du, dass ich das rausschneide oder ist das okay?
Hard borderline.
Aber warum? Lass uns mal so tun, als würden wir es drin lassen. Ich kann es ja dann immer noch rausnehmen, aber du guckst auch so, als ob dir das unangenehm wäre. Ich möchte nur ganz klar sagen, ich finde, wir müssen unbedingt normalisieren, über Sex zu sprechen in dieser Gesellschaft. Ich finde das total schade und das ist einer der Gründe, warum ich das hier mache. Ich möchte das ändern, einen Anfang finden, das zu ändern, weil ich glaube, wir haben nach wie vor so eine Verklemmtheit, nicht offen über Sex zu sprechen. Und ich verstehe nicht, warum.
Heißt, du bezeichnest mich gerade als verklemmt?
Ich finde das überraschend verklemmt von dir gerade, ja? Dass du da sich schämst ein bisschen jetzt. Schämst du dich?
Ein bisschen rot.
Ja. Aber wofür? Was ist das? Was wäre daran shameful sozusagen?
Überhaupt nichts. Es ist nur einfach keine Info, die ich jetzt mit
der Welt?
Der Welt, richtig, der Welt. Gut, wir sind ein kleiner Podcast mit Menschen, die mich nicht kennen oder Menschen, die mich vielleicht sogar kennen, teilen möchten, wollen würde.
Ja. Ja, ich finde das total spannend. Ich frage mich, warum? Also, was wäre schlimm daran? Auch, ne, gehen wir so weit zu sagen, das ist natürlich was wir diskutiert haben. Ist das, was wir hier öffentlich machen, etwas, was einen Einfluss auf unsere Arbeit zum Beispiel haben könnte? Und ich denke mir, das, was ich zu sagen habe und was ich erzähle, das sind Dinge, die sind im absoluten Bereich der Natur jedes Menschen, gehören zum Menschsein dazu. Die sind genauso besprechbar, wie welches Essen ich am liebsten esse. Und ich halte es für wichtig, sogar darüber zu sprechen, weil ich glaube, und da nehme ich mir jetzt raus, dass ich das behaupte, da habe ich keine Studie zu, aber ich glaube, über Sex zu sprechen ist gerade unter Männern, wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, nach wie vor etwas, was so krasse Resistenzen hat. Und das bedeutet, wir sprechen auch unter Männern ganz selten nur über Unsicherheiten, Schwächen und ich glaube, da würde eine große Stärke drin liegen, wenn wir Dinge offener besprechen könnten. Und die teilen und dadurch einfach auch feststellen, ich bin nicht der einzige Mann, der schon mal keinen hochgekriegt hat. Ja, das ist mir schon 1000 Mal passiert. Und immer wenn ich das zum Beispiel erzähle in der Geschichte, im Wirtshaus, dann kommt im Zweifelsfall zurück, oh ja, scheiße, das ist mir auch schon passiert. Aber so richtig erleichtert, ja, und mit einem Seufzer sozusagen. Und ja, fuck, was soll daran so schlimm sein? Aber solange wir das nicht aufbrechen, wird sich auch an der Stelle gar nichts ändern. Und ich glaube, das ist was Gutes.
Ja, da hast du 100.000% recht.
Ja.
Sehe ich auch so.
Dann lassen wir diesen unangenehmen Teil hinter uns. Ich lasse ihn natürlich drin.
Ist eh klar, war mir eh klar.
Nee, aber halt, stopp, weil das kann jetzt natürlich...
Nein, genau, falsch interpretiert werden.
Genau. Wir
besprechen
machen,
das später und ich würde sagen, es bleibt drin.
Ich glaube auch, dass es drin bleiben kann. Und das ist aber auch nochmal etwas, was ich auf der Liste hatte von den Dingen, die ich heute besprechen will. Mir haben ein paar Dates geschrieben, nachdem sie gesehen haben, dass wir einen Podcast über unsere Beziehung machen. Und alle waren super positiv und haben uns ganz viel Erfolg gewünscht und hören auch gegebenenfalls rein und so. Es hat also niemand das geäußert, was ich jetzt trotzdem so ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam noch sagen möchte. Wir werden natürlich die Privatsphäre von allen Menschen, die wir treffen, hier wahren. Also wir teilen hier auf keinen Fall Geschichten, die in irgendeiner Form auf jemanden zurückzuführen sind. Ja? Wir werden schon ab und zu mal über Dating-Stories sprechen, aber dann nur in einem Rahmen, der so anonym ist, dass niemand da kenntlich gemacht wird. Wir werden da nicht andere Leute mit reinziehen, das wollte ich sagen.
Auf gar keinen Fall. Ich bin da eh super sensibel. Ich habe manchmal schon das Thema, wie viel ich dir überhaupt erzähle, weil auch das ist ja eine Privatsphäre von der dritten Person im Zweifel.
Oh, das finde ich sehr spannend.
Die auch gar nicht unbedingt alles an dich weitergeben möchte. Und ich merke auch, dass Leute total unterschiedlich darauf reagieren, was sie von dir wissen wollen oder halt einfach nicht wissen wollen. Und ich habe das Gefühl, das zeigt schon relativ genau, wie viel diese Person dann auch will, dass ich mit dir teile oder eben nicht teile.
Das ist tatsächlich etwas, worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe, ehrlicherweise.
Ehrlich?
Ich glaube, das liegt daran, dass, und da kannst du ja gerne mal kurz sagen, wie das im Unterschied auf deiner Seite ist. Ich glaube, der Unterschied zwischen ich date Frauen und du datest Männer ist ein riesiger Unterschied in der Kommunikation.
Ja.
Das
ja.
Können wir später nochmal in einer eigenen Folge so ein bisschen ausloten. Aber bei mir ist es schon so, ich treffe mich nur mit Frauen, die zu 100, zu 1000% genau wissen, was meine Situation ist. Und in diesem Informationsprozess von vielen, vielen Fragen, die ich dann erstmal beantworte und auch gerne beantworte, wie funktioniert das bei euch, welche Regeln gibt's, ist auch immer die Frage, erzählt ihr euch alles? Und ich sage immer vorab, ja, alles wird erzählt. Alles kommt auf den Tisch, alles.
Aber damit ist doch gemeint, sowas wie, du bist bei der Person, du verheimlichst nichts, aber es gibt ja trotzdem eine Privatsphäre, die man vielleicht nicht unbedingt weitererzählt haben möchte.
Ich sage schon ganz offen immer, dass ich auch gegebenenfalls Dinge erzähle, die ich mit dem Date dann gemacht habe.
Okay. Ja, dann da bist
weil
du generell viel offener und fragst auch viel tiefer, als ich das je fragen würde.
Weil das im Raum unserer Sexualität für mich stattfindet, sozusagen.
Okay.
Ja, das ist ja Teil unseres Auslebens und
ja.
Da, das ist der Einfluss, den ich mir davon wünsche und mitnehme, sozusagen.
Ja.
Also ich erzähle teilweise dann auch was, weil ich das erotisch finde und das genau ist was ich schon vorher auch versuche zu kommunizieren.
Ja, okay, verstanden.
Aber ja, du hast völlig recht, dass ich viel tiefer teilweise nachfrage, was bei dir passiert ist. Und das ist auch ein krasses Learning. Das habe ich ja deutlich zurückgefahren.
Ja.
Also das mache ich nicht mehr so wie am Anfang, weil ich da festgestellt habe, dass ich in so eine Falle tappe, eines 17-jährigen Schuljungen, der über sein Kopfkino immer mehr versucht, sich das auszumalen. Und das ist eine Todesspirale. Wenn du anfängst, dir das so detailliert irgendwie auszuschmücken im Kopf, das tut weh. Und das ist auch ganz klar ein Eifersuchtstrigger, total. Also das muss man schon einfach lernen, das ein gutes Stück einfach dann sein zu lassen. Das ist, was das auch bei dir passiert ist und dann ist es da auch in Ordnung.
Ja, würde ich auch so sehen. Genau. Gut, sollen wir wieder zurück zur eigentlichen Frage?
Ja.
Was wäre denn die nächste Eskalationsstufe bei dir gewesen?
Die nächste Eskalationsstufe geht in diesen Bereich von dem, was du eben mal erwähnt hast, nämlich wann fängt Hintergehen an? Weil es gab einen Moment, da habe ich mit einer Person geschrieben und das ging über in ein Gespräch, das man als, also für mich nach wie vor weit, weit, weit weg, aber es hatte Anflüge von Sexting. Und da waren wir noch nicht offen.
Genau, und ich glaube, da unterscheiden wir uns als Personen total, weil du in der Fantasie mehr bekommen kannst als ich. Also für mich ist klar, wenn ich sowas schreibe, ist deine Intention, das in der Realität zu übersetzen, weil die reine Fantasie für mich nicht so viel wert ist wie für dich. Ich kann daraus nicht so viel ziehen, wie du das kannst. Und ich glaube, darum hat mich das sehr, sehr hart getroffen.
Ich glaube, Fantasie ist die Hälfte meines Lebens sozusagen. Die meisten Dinge, die ich genieße, passieren in meinem Kopf. Und ich könnte, das kann ich jetzt schon mal so festhalten, ich könnte diese offene Beziehung auch nur im Kopf führen, sozusagen. Also wenn ich...
Das ist ja für mich so eine Zeitverschwendung. Warum sollte ich das machen? Meinen Kopf noch mit was anderem belasten?
Naja, ich meine also im Sinne schon, wenn ich nicht im Sinne von, ich bin da allein mit mir, sondern ich kann mit einer anderen Frau schreiben zum Beispiel.
Das ist ja mein Horror. So ein Typ, der dann so 100 Mal mit mir schreiben will und dann nicht zur Sache kommt und dann geht es da hin und her und hier und hot und tralala. Horror, Horror, Horror.
Mir reicht auch so eine spicy Brieffreundschaft.
Boah, das ist wirklich Stan. Also mir tun die Frauen leid. Ich meine, die haben ja auch was zu tun.
Entschuldigung, ich bin der König des Sextings. Das ist wirklich meine große Stärke. Wir werden ja noch oft genug in diesem Podcast darüber reden, wo ich versage. Und das ist oft genug der Fall. Ja.
Im Real Life, was denn das Versagen, oder wie?
Ja, genau. Also beim Herbeiführen des weiblichen Orgasmus versage ich deutlich öfter als beim Herbeischreiben des weiblichen Orgasmus. Darin bin ich extrem gut.
Okay.
Ja. Ist, so.
Ist auch ein Skill.
Ich bin ja Halbautor auch im beruflichen Leben und ich glaube schon, das ist jetzt kein Zufall. Ich kann einfach das sehr gut und ich glaube auch, ich kann es gut, weil ich mich nicht schäme, ganz tief zu schreiben über Dinge, also ganz explizit auch zu schreiben. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen überraschend, weil vielleicht ist es an anderer Stelle so, dass man sich gar nicht traut, sowas zu schreiben. Ich traue mich das und ich habe da auch Spaß dran.
Ja, das sieht man. Es ist wirklich schade, dass die ZuhörerInnen dein Gesicht gerade nicht sehen können. Ein breites Grinsen. Ja. Ich kann das und ich traue mich das.
Das ist,
congrats.
Schäme ich mich nicht zuzugeben. Aber ja, in dem Fall damals war das auf jeden Fall, ich habe das anders empfunden als du. Ich verstehe aber total, warum das eine Grenze überschritten hat. Warum das verletzend war und deswegen tut es mir natürlich auch unendlich leid. Also ich hatte nie vor, dir da damals weh zu tun und das war dann auch ein echt schlimmer Moment in unserer Beziehung, wo wir sowieso schon eigentlich nicht an einem guten Spot waren und das dadurch so ein bisschen sich hochgeschaukelt hat. Es war ein einziger Satz letztendlich, der gelautet hat, ich habe mir auch schon mal vorgestellt, dass wir beide noch alleine irgendwo sind. So, ne? Also das war der Satz. Mehr war es nicht. Und du bist überhaupt niemand und ich auch nicht, der in die Nachrichten von jemandem heimlich geht und irgendwie liest, was ich auf WhatsApp geschrieben habe oder auf Instagram. In dem Fall ist es tatsächlich ein ganz dummer Zufall gewesen, dass genau in diesem Moment, an diesem Abend, wo dieser Satz gefallen ist, weil es gab sonst nichts, das war das erste Mal, dass ich in irgendeiner Form so mit jemandem da geschrieben habe. Hast du das, weil du irgendwas gesucht hast, was weiß ich, eine Playlist für die Kinder zum Einschlafen, irgendwas, hast du das auf meinem Handy vorgefunden?
Und weißt du, was mich hart getriggert hat? Dass das auf Instagram war. Weil in meiner Welt, und ich glaube, das war vielleicht auch ein Problem, ich bin natürlich super anti-Social Media, ich käme nie auf die Idee, irgendjemanden per Instagram zu schreiben, genauso wenn ich jetzt die Intention hätte, dein Handy zu durchsuchen. Ja. Ich würde natürlich nie auf Instagram kommen, weil das für mich so absurd ist.
Ja.
Damit oute ich mich natürlich als harte Boomer, Laggard, Social Media, keine Ahnung was. Wahrscheinlich ist es für andere Leute total normal. In meiner Welt der letzte Ort. Und dadurch hat sich das für mich so angefühlt wie, ja, Smartphone-Stan, die machen das auf Instagram.
Ah.
Weil er natürlich genau weiß, dass das nie ein Ort wäre, der irgendwo in meinem Kopf auch nur als Option auftauchen würde.
Das haben wir noch nie besprochen, das finde ich total spannend.
Ich glaube, das war mindestens 50% des Problems. War der Kanal.
Ja, okay.
Falsche Message auf dem falschen Kanal.
Ja. Tatsächlich ist es dann in dem, was danach passiert ist, in der Aftermath von diesem Ereignis dann so gewesen, dass wir sehr, sehr stark festgestellt haben, dass unsere Vorstellung davon, was hintergehen oder was Fremdgehen bedeutet, extrem auseinandergehen, weil ich habe mich nicht direkt schuldig gefühlt, weil ich immer wieder gesagt habe, aber es ist doch nichts passiert, es ist doch gar nichts passiert, ich habe die weder geküsst, noch mich mit der getroffen, noch, Gott bewahre, hätte ich Sex mit der gehabt.
Weißt du, wie das war, als ich das gelesen habe? Es war total krass. Ich hatte noch nie so einen Zusammenbruch in meinem Leben. Ich habe das gelesen und ich wusste dann überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Ich bin dann erstmal, also ich hatte das Kind auf dem Arm, das natürlich gecheckt hat, das war ein Baby, das halt gecheckt hat, dass ich irgendwie nicht klarkomme. Habe angefangen zu heulen. Ich habe so geschäkt am ganzen Körper. Ich dachte eigentlich, unsere Beziehung ist jetzt aus. Ich dachte, okay, wir planen jetzt das Schluss machen. Und dann wusste ich überhaupt nicht, es war auch nachts, soll ich jetzt ins Bett gehen? Dann bin ich erst mit dem Kind ins Bett gegangen, habe aber gemerkt, okay, ich kann nicht schlafen. Dann hat das Kind geschlafen, dann bin ich ins Bad gegangen und dann wusste ich aber nicht, wohin mit meiner Energie in diesem Bad. Ich hatte so viel angestaut und wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. Und dann bin dann so im Bad auf und ab gegangen und war irgendwie so zornig und fertig. Und ich glaube, ich habe dich dann aufgeweckt. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
Hast du, ja.
Ja.
Du hast mich dann aufgeweckt und das stimmt. Das ist natürlich genau der entscheidende Aspekt an so einem Moment, ist ja, du hast ja keine Ahnung, inwiefern das nur die Spitze des Eisbergs ist.
Natürlich.
Ist das ein Chat, den der seit zwei Jahren nebenbei fährt? So.
Und eben nochmal dieses Thema, dadurch, dass es auf Instagram war, war das so, okay, der hat da irgendwie so eine Nebenwelt auf Social Media, die ich überhaupt nicht check, weil ich da so außen vor bin, da bin ich so not part, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was mit meinem Mann abgeht, so ungefähr.
Ja.
Das Lustige war aber, oder das Interessante, dass je mehr Tage, Wochen dann vergangen sind, ich relativ schnell gecheckt habe, dass es mir gar nicht um das ging, was du geschrieben hast, sondern um das, oder was mich so getriggert hat, war, dass ich nicht Bescheid wusste, dass du mir das nie geteilt hast. Dass es sich eben auch durch dieses Instagram so sehr hinter meinen Rücken angefühlt hat und so sehr als was du von mir vor mir verstecken musst, dass mich das so fertig gemacht hat und es am Ende aber gar nicht deine Lust auf irgendjemand anderen war oder dieses, und das ist ja auch das, was ich vorher schon gesagt habe, dass du irgendjemand anderen toll findest. So what? Das ist gar nicht mein Problem gewesen.
Das war aber dann letztendlich genau der kritische Moment, wo natürlich die Frage aufkam, vermisst du was? Fehlt dir was? Warum schreibst du denn so mit jemandem? Und ich kann zu 100% sagen, meine Antwort darauf wäre auch damals und war sie auch, nein, also ich vermisse nichts. Also es ist ja nicht so gewesen, als hätte ich irgendwie eine Sehnsucht, eine sexuelle Unerfülltheit oder sowas verspürt, sondern das war einfach so ein, ja, es hat sich ein bisschen so kribbelig angefühlt, so ein bisschen zu flirten. Und das Flirten ist dann halt einfach mit einem Bein drüber gegangen, ne? Also in etwas hinein.
Mit einem Bein drüber gegangen. Ist natürlich sehr passend, dieses Wortspiel.
Ja, aber ich würde sagen, es war ja nicht so, dass ich geschrieben habe, ey, ich finde dich so geil, ich habe mir schon tausendmal vorgestellt, dass wir es machen. So war es ja eben nicht. Es war für mich ganz klar noch im Bereich eines Flirtens, aber ich verstehe, warum das Gefühl bei dir war, dass ich dich da hintergangen habe.
Das hat und auch, ich meine, nochmal kurz auch von unserer Familiensituation, ja, ich war in der Zeit mit zwei Kindern kurz nach Corona zu Hause, ich war fernab von irgendwie flirten oder irgendeiner Person nahe kommen. Ich habe mich gefühlt als freiheitsliebender Mensch wie an zu Hause gefesselt und dann machst du das.
Ja.
Also es hat sich auch verdammt unfair angefühlt.
Ja, und sicherlich ist Corona auch auf meiner Seite eine gute Erklärung, denn auch ich habe ja niemanden gesehen in der Zeit. Und dann war halt das Schreiben irgendwie
spannend
und befreiend und es hat Spaß gemacht, ein bisschen zu flirten.
Macht's doch immer.
Macht's immer, genau. Also bei mir ist es ja so, deswegen, das meine ich ja voll ernst, also ich bin erst zu dem Menschen geworden, der ich heute bin und den ich auch sehr mag, durch dich. Du bist ja jemand, der einen unglaublich positiven Einfluss auf mich hat und auf mein Leben, weil ich ja auch vorher noch nie in meinem Leben eine Frau angesprochen habe, irgendwo. Ich habe mir ja noch nie irgendwo eine Telefonnummer besorgt. Also es ist mir nie in meinem Leben passiert.
Ja, und jetzt machst du, ich weiß nicht, ob ich mir da was Gutes getan habe. Und jetzt checkst du dir eine Nummer nach der anderen, oder wie?
Nee, gar nicht. Ich hatte mir 2023 die Challenge gestellt, dass ich es schaffe und mich überwinde, eine Frau organisch irgendwo anzusprechen und eine Nummer zu bekommen.
Geil, als verheirateter Mann hast du dir alle anderen so zum Jahresauftakt, ja, ich kriege meine Bierplauze weg, der Dadboard muss weg, ich habe mehr Zeit mit den Kindern, mehr mit meiner Frau, wir machen einen schönen Urlaub. Und du hast dir als Challenge für dein Jahr 2023 gestellt, boah, ich mache jetzt mal so richtig eine andere Tuse an, oder wie?
Ja, und das Geile daran ist, das habe ich deswegen auch gemacht, weil ich wollte, dass du stolz auf mich bist.
Das ist total logisch.
Ja, und ja. Ich bin auch dann die zweimal, ich habe es, jetzt muss ich kurz überlegen, wie oft habe ich es versucht und wie oft hat es geklappt. Ich glaube, ich habe es viermal versucht und zweimal hat es geklappt.
Ich finde auch geil, wie du es mir dann immer so unter die Nase gerieben hast, weil du wolltest ja dann auch so Approval und gut gemacht, Stan, komm, super, super.
Ich bin dann immer super stolz zu Carmen angekommen und habe erzählt, Schatz,
ich habe eine Nummer.
Und dann zweimal, wie gesagt, hat aber auch niemand zurückgeschrieben. Beziehungsweise einmal habe ich, glaube ich, gar keine bekommen.
Aber gilt es dann, wenn die Person nicht zurückschreibt?
Nein, gilt nicht. Ach so. Gilt nicht. Okay. Aber es hat ja dann einmal geklappt und dann reicht es auch. Dann war die Challenge auch bedient sozusagen. Okay. Also ich mache das jetzt nicht mehr aktiv, weil ich muss schon sagen, nach wie vor ist es extrem schwer für mich. Ich kann mich da so schwer überwinden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deswegen ist das zum Beispiel was, wo ich immer deine Geschichten unbedingt nochmal hören will und da wirklich ganz genau nachbuche. Gar nicht so sehr, was ihr im Bett gemacht habt, sondern wie ist der denn auf dich zugekommen? Wie hat er dich denn angesprochen?
Das stimmt.
Was hat er denn genau gesagt? Sag mal den Satz, genau den Satz.
Und weißt du, was das Witzige ist? Ich kann mich dann in dem Detail gar nicht mehr so genau dran erinnern und du bohrst aber so tief, dass ich dann manchmal nicht weiß, soll ich jetzt lügen, einfach nur damit du die Fresse hältst, ja? Und dann komme ich mir so vor, als würde ich irgendwas verheimlichen, aber ich weiß es einfach nicht mehr.
Ja, das ist für mich ganz traurig, weil ich möchte das einfach wissen, um zu lernen.
Wie standest du da? Wie war da deine Körperhaltung? Und was hast du davor gesagt? Und was war sein Ton? Und wo hat er dann die Nummer aufgeschrieben? Ich so, I don't know.
Gab es den awkward Moment, wo er das Handy rausgeholt hat? So, wie lange war das sekundengenau, bis du die Nummer eingetippt hast? Hat er die Nummer eingetippt? Hast du sie bei ihm auf dem Handy eingetippt?
Nächstes Mal nehme ich so mein Handy raus und filme das dann einfach mit.
Ja.
Dann kannst du dir das dann live anschauen.
Ja. Nee, aber ich bin sehr begeistert von Männern, die da keine Zurückhaltung zeigen, weil das ja auch oft zum Erfolg führt. Also Frauen lieben das ja, wenn du mit einem Selbstbewusstsein auf sie zukommst und sagst, hey, du bist mir aufgefallen, ich fand dich toll. Und das eine Mal, wo mir das gelungen ist, das war letztes Jahr im November, da habe ich das auch sehr gut gemacht, glaube ich. Da habe ich das zum ersten Mal auch gut durchgezogen.
Kommt wieder das Selbstlob.
Naja, wie gesagt, ich bin ja stolz auf meine
Entwicklung. Du wartest doch jetzt darauf, dass ich sage, komm Stan, erzähl doch mal, wie du es gemacht hast.
Naja, da war nichts Tolles dabei. Also es ist einfach nur der Moment des Sich-Trauens, des Sich-Überwindens, den muss man halt finden. Aber wenn man den gut schafft und einfach in das Gespräch geht, offen und ehrlich, dann hat man auch gute Chancen.
Interessant ist ja, was ist denn die Angst dabei? Weil eigentlich sagst du doch jemandem nur was Tolles und im Zweifel sagt die Person, du, ich bin nicht interessiert oder voll, hey, danke, voll lieb von dir, aber passt gerade irgendwie nicht. Das ist ja, also eine normal denkende Person will einem da ja auch nichts Böses, sondern antwortet ja im Zweifel auch wertschätzend.
Ich habe ganz klar da immer die Angst, abgelehnt zu werden erstens, weil Ablehnung für mich so ein tieferlegendes psychologisches Problem ist.
Aber das ist doch für die meisten Menschen so.
Dann ist es aber auch so, dass ich ein progressiver Mann sein möchte, ein moderner Mann und ich habe Angst davor, übergriffig zu sein oder eine Frau in eine unangenehme Situation zu bringen.
Ja, aber das hat doch nichts mit Progression zu tun, sondern ich finde es total progressiv, wenn Menschen sich einfach positive Sachen sagen und Komplimente geben und nicht den ganzen Tag nur rumpöbeln. Ich meine, wir sind ja eine Gesellschaft aus Pöbler. Alles ist scheiße, nichts passt, es ist zu spät, wir nörgeln und pöbeln den ganzen Tag.
Ja.
Und es ist doch voll schön, warum kann man nicht jemandem mal sagen so, hey, hast du voll gut gemacht, hey, siehst gut aus, hey, halt einfach positives Feedback geben. Und das muss ja nicht gleich in lass hier eine Nummer starten enden, sondern einfach jemandem was Nettes zu sagen. Ich meine, im Zweifel macht's den Tag von der Person.
Tatsächlich habe ich angefangen, das zu machen, ohne nach der Nummer zu fragen.
Das ist
also
schön.
Also praktisch die Transition ist, ich habe diese Challenge für mich gemeistert, ich habe mir die Aufgabe gestellt und habe das dann zu meiner Zufriedenheit bewältigt. Und seitdem habe ich nicht mehr den Need, die Telefonnummer da zu bekommen. Aber wenn ich zum Beispiel finde, eine Frau hat eine tolle Ausstrahlung oder tolle Augen, ein tolles Lächeln, tolle Lippen, dann sage ich das einfach.
Tolle Lippen finde ich tatsächlich ein bisschen übergriffig.
So, da haben wir es schon. Jetzt ist meine Angst natürlich wieder komplett getriggert. Jetzt traue ich mich gar nichts mehr zu sagen.
Ja.
Wieso, wenn ich das zum Beispiel ganz normal so sagen würde? Hallo, Schätzelein. Du hast so schöne Lippen. Hör mal. Ja. Dann ist es doch kein Problem.
Nee, wenn du diesen kölschen Akzent mit dazu nimmst, dann ist es auf jeden Fall vollkommen legitim. Finde ich auch in so einem beruflichen Kontext sehr professionell.
Ja gut, im beruflichen Kontext würde ich ja, also mache ich keine. Ja gut, nee, das stimmt nicht. Ich würde im beruflichen Kontext würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, hey, warst du beim Friseur, du siehst, Haare hast sehr schön oder das sind schöne Schuhe, sowas.
Das sage ich auch voll oft. Ja. Solche Komplimente mache ich auch Männern tatsächlich ganz oft, wenn sie irgendwie ein cooles Fashion-Item haben, weil ich immer denke, Männer muss man das mal sagen, weil die da ja auf dem Feld oft so ein bisschen.
Muss man ein bisschen erziehen, da muss man.
Genau, auch, ja. Genau, da muss man so positive reinforcement, so. Ja. Heute hast du mir was Gutes gewählt zum genau. Anziehen.
Nicht so scheiße wie sonst. Ja.
Und ja. Die freuen sich dann auch. Und ganz oft sagen sie, ja, das hat meine Freundin für mich gekauft. Und ich so, ja, surprise, surprise.
Auch das wäre meine Antwort in 90% aller Fälle. Ja. Sage ich, ja, mal, hat mir heute Morgen die Klamotten rausgelegt. Oder hat die für mich eingekauft.
Komm, schau ich heute so gut aus.
Ja. Also, dass ich dann selber was Schönes kaufe, so weit sind wir eigentlich noch nicht.
So, nochmal zurück zur eigentlichen Frage. Mhm. Jetzt wären wir bei der nächsten Eskalationsstufe gewesen.
Ja. Das war der Moment.
Und dann war es eigentlich eine gemachte Geschichte. Eine gmade Wiesen, darf man in Bayern sagen.
Das war der Moment, wo du dann gesagt hast, pass auf, lass uns doch mal drüber sprechen. Was wäre denn, wenn wir uns das erlauben?
Echt? So habe ich das gesagt?
Nein.
Es würde sehr erwachsen klingen.
Willst du bumsen lassen? Willst du mal wieder bumsen lassen?
Klingt eher nach mir.
So, ungefähr wird es gewesen sein. Aber ja. Nee, ich weiß es. Ich kann mich tatsächlich an den Wortlaut nicht mehr erinnern. Und ich kann mich auch an den Moment danach nicht mehr genau erinnern. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich meine, dass es dann so war, dass wir aus der Corona-Zeit kommend diese Berlin-Reise hatten. Also du darfst ohne Kinder ein verlängertes Wochenende nach Berlin
wie
in die Clubs
anhört.
Feiern gehen.
Ich finde das witzig.
Von der Kette gelassen, aus der Küche
ja,
raus.
Das ist so witzig, weil wenn man zum Feiern gehen würde für ein Wochenende, würde man das nie, nie, niemals so formulieren. Du darfst mit deinen Jungs jetzt feiern gehen. Buhu. Und bei mir war es der Megaskandal.
Also für mich nicht.
Nee, aber weil ich nicht beim fucking Kinder St. Martin Umzug war, ja. Warst du der große Held
ja,
und ich war die Böse, die in Berlin feiern war.
Ich habe immer das Gefühl, ich krieg von dir da voll den Hate, aber ich kann doch nichts dafür, dass die Gesellschaft dich da verurteilt.
Ja, aber ich
das
kann die Gesellschaft schwer haten, ja. Du bist dann natürlich.
Toll, kriege ich das wieder ab.
Ja.
Ja, nee, es stimmt tatsächlich. Ich habe aber auch sehr gerne und oft, wenn mich Leute gefragt haben, wo du bist, das war auch ein Kindergeburtstag, war auch ein Kindergeburtstag an dem Wochenende, habe ich und dann fragen immer alle, wo ist die Carmen? Sag ich, ja, das weiß ich leider nicht. Irgendwo in einem Club in Berlin.
Ja.
Und habe dann auch schon immer so ein bisschen den leidenden, alleinerziehenden Vater gegeben.
Ja, ich habe da auch WhatsApps von anderen Moms bekommen.
Ja?
Was ich denn für einen tollen Mann hätte, der den Kindergeburtstag macht, während ich mich irgendwo rumtreibe.
Ja, das ist ja etwas, was wir auch letzte Folge schon besprochen haben, ne? Die nach wie vor einfach unglaublich unfair in der Bewertung, was muss man als Mann tun, um Komplimente zu bekommen, dass man ein guter Vater ist und was muss man als Frau tun?
Weißt
als
du
Frau
was?
Kannst du nur verlieren,
ja.
Als Mann musst du nur die absoluten Basics machen und bist schon der Held.
Und das hat echt einen psychologischen Schaden bei mir hinterlassen. Ich meine, das ist wirklich ernst. Ja. Wie oft ich mir denke, okay, bin ich jetzt eine schlechte Mom, weil ich das und das nicht mache? Das würde aber keine andere Mom machen. Und ich schwöre, Männer haben nicht diese Gedanken.
Ich glaube auf jeden Fall weniger, ja. Jedenfalls, du warst dann in Berlin feiern, durftest mal wieder raus, durftest von der Kette.
Weil mein lieber Mann es mir erlaubt hat.
Genau. Und ich glaube, wir haben irgendwie... Ich glaube, wir haben das gar nicht so explizit
ausgesprochen.
Das war einfach so.
Das war auch schon weit davor, dass wir gesagt haben, wir sind auf einer Beziehung. Das war überhaupt nicht explizit davor.
Dann ist da ja erstmal gar nichts passiert. Weil
ja, aber das ist, schau doch jetzt mal auf unsere Beziehung. Es passiert doch eh ständig nichts. Das hört sich halt jetzt hier, jetzt, let's face it, ja. Ich will diesem Podcast jetzt auch nicht sämtliche Magie nehmen, aber das hört sich natürlich jetzt hier so konzentriert an, was wir erzählen. Also bei mir passiert 99,999% nichts. Mich spricht keiner an. Ich spreche niemanden an. Ich treffe niemanden. Ich mache nichts.
Das ist eine absolute Lüge. Lüge, Lüge.
Nein.
Ja, du hast recht. Jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, ja, du hast recht. Die letzten Monate nichts. Aber kannst du dich erinnern an die Zeit, als wir die Beziehung gerade aufgemacht
ja, okay.
hatten? Das war wirklich verrückt. Es war wirklich verrückt. Freunde da draußen, hört mal kurz zu. Es war verrückt. Wir haben diese Beziehung geöffnet und die kam jede Woche, egal was sie gemacht hat, mit
das
einer Nummer,
nicht.
Die ihr doch... Kam, ich kann sie alle aufzählen. Da war der, der dich vorm Yoga angesprochen hat, als du die Fahrräder umgestoßen hast. Dann war der Mann am Counter, als du mit den Kindern.
Das war tatsächlich cool, ja.
So, dann warst du in der Kletterhalle, da war irgendein alleinerziehender Dad, der dich sofort angebaggert hat. Auch wieder mit Kindern, wo ich so denke, was sind das für mutige Männer, die da wirklich, also auch selbst.
Das finde ich witzig, dass du das denkst. Ich denke mir, boah, fuck, sehe ich jetzt schon so alt aus, dass ich nur irgendwie so so Dads, die schon einmal geschieden sind, abbekommen.
Naja gut, das hat ja vor, mit dem Ort des Austauschs des Geschehens zu tun. Das ist halt ein Ort des Geschehens. Du gehst halt in die Kletterhalle, in den Kinderbereich, da wirst du halt die Zielgruppe finden.
Ja.
Und dann auch, keine Ahnung, da warst du auf einem Kindergeburtstag in so einem Indoor-Spielplatz und so. Also wirklich am laufenden Band kamen dir die Nummern zugeflogen.
Nee, das waren 4 in einem Jahr.
Ja, das sind 4 mehr, als ich in meinem Leben bekommen habe. Also Entschuldigung.
Okay, dann nehme ich das jetzt einfach als Kompliment an.
Gut. Naja, jedenfalls, wir haben das nicht explizit besprochen. Das war irgendwie vorher schon mal irgendwie so etabliert, aber es ist dann einfach lange nichts passiert, weil der Weg zwischen Theorie und Praxis ja auch ein langer ist. Also es ist ja einfach faktisch so, man kann über viel sprechen, aber das in die Realität zu überführen, so eine Fantasie, so eine Theorie, ist ja komisch, ist ja strange erstmal. Und dann auch tatsächlich zum ersten Mal eine andere Person zu treffen, war auch einfach strange. Also bei mir war das ganz, ganz komisch.
Ja, das war tatsächlich strange, aber ich glaube, das ist eine eigene Folge, richtig?
Das ist eine eigene Folge, und zwar die nächste, erste Dates.
Erste Dates, okay.
Genau, und bei mir hat das dann letztendlich den Weg in die Realität, hat es gefunden über eine Dating-App, die ich mir runtergeladen habe, als du nach Berlin abgezogen bist.
Ich bin feiern gefahren und da hast du dir gleich eine Dating-App geschnappt.
Absolut.
Interesting. Weil, das war mir ja so nicht bewusst, weil du dachtest, ich mache da jetzt in Berlin 4 Tage lang High Life. Da dachtest du, boah, ich will auch was haben.
Richtig. Und es war ja völlig klar, auch das ist theoretisch fast noch meine eigene Folge, dass es total unfair ist, wie du daten kannst versus wie ich daten kann, weil ich ja nicht in Clubs gehe, ich bin selten in Environments auf dem Rave, auf dem Festival, wo man sich organisch kennenlernen würde.
Okay, kurzer Disclaimer, weil sonst klinge ich hier wirklich wie die Bad Mom des Zorns. Ja, es ist jetzt nicht, als wäre ich jedes Wochenende auf irgendeinem Rave unterwegs.
Nein, ist nicht so, aber trotzdem hat eine Frau andere Möglichkeiten, organisch jemanden kennenzulernen. Du könntest heute Abend in eine Bar gehen mit Freundinnen und würdest wiederkommen mit einer Nummer von einem Mann, mit dem du safe Sex haben kannst. Zu welchem Prozentsatz? Was sagen? Also ich sag 70%, 80%.
Nee, ich würde sagen 70-80% not.
Ist doch, Entschuldigung, aber...
Aber muss es ein Mann sein, mit dem ich auch Sex haben will? Oder ist es doch irgendeiner?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich will einfach nur sagen, die Chancen für eine Frau einen Mann abzuschleppen sind doch wohl, da sind wir uns doch eigentlich höher.
Das kann doch statistisch gar nicht sein.
Doch, wieso nicht?
Na, die müssen sich ja schon gegenseitig abschleppen.
Also ganz ehrlich, da draußen, liebe Vanillis, ich hab noch keinen guten Namen für unsere Hörenden. Schickt uns bitte Feedback. Ist es einfacher für eine Frau einen Mann aufzureißen, als für einen Mann eine Frau aufzureißen? Das möchte ich jetzt aber einmal wirklich wissen. So.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Mann aufgerissen.
Ich sag doch einfach nur, wenn du wolltest, wäre es einfacher für dich. Nicht, dass du es machst. Wenn du wolltest, du hast andere Voraussetzungen und deswegen musste ich mir diese Dating-App in mein Leben einladen, damit ich überhaupt eine Chance habe, irgendjemanden kennenzulernen.
Weil du ja gerne schreibst.
Weil ich sehr gerne schreibe, tatsächlich.
Und das ist auch sehr gut.
Meine favorite form of communication ist written und tatsächlich auch ein Punkt, ich wollte nur anfangen, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, die wissen, in welcher Situation ich bin. Dass es gar nicht erst so ein Ding ist, wo ich dann später
die Bombe
irgendwie erkläre, was los ist, sondern in meinem Profil steht halt glücklich verheiratet in einer offenen
Ehe. Aber ich glaube, da ticken Männer und Frauen auch anders, weil wenn ich das gesagt habe, dem meisten waren es eigentlich egal.
Ja, sag ich doch. Männer ist auch alles, Männern ist vieles egaler als Frauen. Ja. So. Steile These, Hot Take, aber sag ich jetzt einfach mal.
Hot Takes, sagen wir jetzt immer Hot Takes statt so steilen Thesen.
Hot Takes, ja.
Ja, finde ich gut.
Gut, aber wie es dann da weitergegangen ist, das war sehr aufregend, das erste Wochenende, wo ich in dieser Dating-App unterwegs war, kann ich dir sagen. Und da
bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich war das spannender als mein Berlin-Rave-Wootgang. Aber gut, wir müssen ja jetzt ja auch mal das Ende finden.
Genau, also wir ziehen das Fazit, mehr Vanilla-Only mit euren Partner hören. Dann habt ihr schneller, als ihr denkt, eine offene Beziehung. So schnell kann es gehen.
Ich weiß, ob man das will.
Genau, also mit Vorsicht genießen, in achtsamen Dosen konsumieren. Und ansonsten tauchen wir nächste Woche ein in die Realität des Datings in einer offenen Ehe, so wie wir sie haben.
Das heißt, dann wird es eigentlich so richtig boring.
Dann wird es so richtig juicy und spicy, Freunde. Das würde ich tatsächlich empfehlen, nur mit Kopfhörern zu hören. Da geht's rund. Ne?
Okay, bin ich mal gespannt, was du da erzählst.
Nachdem ich heute ja schon 17 Teile rausschneiden musste, kann es nur schlimmer werden.
Haha. Na gut.
In diesem Sinne, wir sagen ja jetzt immer...
Ciao.
Ciao.
Vanilla Only. Von und mit Carmen und Stan.